Totschlag im Seniorenheim. Ein Prozess ohne Beweise. Ja, das ist heute unser Thema und wir haben auch ein Urteil gegen einen 20-jährigen Mann mit im Gepäck. Besprechen wir alles ausführlich in dieser Folge, die ihr wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, hören könnt. Alle 2 Wochen montags gibt es von uns eine neue Folge und schreiben könnt ihr uns natürlich auch. Geht ganz einfach an angeklagt@mdr.de. Und damit legen wir los. ARD. Und für uns im Gerichtssaal war wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Landgericht Erfurt sind wir heute unterwegs und es geht um den Bereich der Pflege und es geht um eine Tat in einem Pflegeheim. Du hast einen Prozess mitgebracht, deswegen erzähl, worum geht's uns denn?
Es ist ein Totschlagsprozess. Ein junger Mann ist angeklagt, eine sehr alte, pflegebedürftige Bewohnerin des Seniorenheims umgebracht zu haben. Der junge Mann hat dort als Pflegehelfer gearbeitet und es war ein reiner Indizienprozess und es ist ein Urteil gefallen.
Was soll denn der junge Mann gemacht haben? Vielleicht sagen wir noch ein Alter dazu ungefähr.
Als er die Tat begangen hat, ist er 20 gewesen und die alte Dame war 93. Die Tat hat sich in einem Seniorenheim ereignet. Da will ich gleich vorwegnehmen, was im Prozess gesagt worden ist. Der Prozess spielt am Landgericht Erfurt. Dort ist nämlich gesagt worden, also wenn der Notarzt nicht so blickig und so aufmerksam gewesen wäre, dann wäre dieser Tod vielleicht gar nicht entdeckt worden. Aber der Notarzt, der hat da was entdeckt, was ihm gar nicht gefallen hat. Und dann ist die Leiche der Bewohnerin in die Pathologie gekommen und da haben gleich die Experten beim ersten Blick gesagt, ja, da stimmt was nicht. Und es hat sich bei der Obduktion dann herausgestellt, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen war, dass also sie erwürgt worden ist oder erdrosselt worden ist. Auf jeden Fall starke Gewalt gegen den Hals und da sind auch Knochen dabei verletzt worden.
Klar, man kann sich vorstellen, 93 Jahre, da sterben Leute und ich glaube, so eine Obduktion, die wird nicht automatisch gemacht, sondern erst, wenn der Notarzt oder Auffälligkeiten sind, ne?
Also was ich in diesen, inzwischen sind es wirklich 35 Jahre, die ich das mache, was ich da schon erlebt habe, wo Verbrechen tatsächlich erst durch Zufall entdeckt worden sind, kurz vorm Verbrennen der Leiche, dass eine junge Frau, eine 20-Jährige, die in ihrem Blut liegt, da hat der Notarzt einen epileptischen Anfall diagnostiziert. Da hat sich dann später auch rausgestellt, dass das ein Tötungsverbrechen gewesen ist. Da waren natürlich dann alle Spuren schon weg. Also, dass man bei einer so alten Dame, wie gesagt, feststellt, da stimmt was nicht. Ich meine, da hat der Vorsitzende Richter tatsächlich nicht umsonst gesagt, das ist wirklich sehr aufmerksam vom Notarzt.
Und man kam dann auch auf den angeklagten Mann relativ zügig. Wie lief das ab?
Wenn sich also rausstellt, es hat ein Tötungsverbrechen gegeben, das ist natürlich für die betroffene Einrichtung, ist das natürlich auch eine Katastrophe, das muss man jetzt mal so sagen, dann gehen Ermittlungen los. Dann gibt es ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren und dann wird nach Tatverdächtigen gesucht. Und dann werden als erstes mal Zeugen gehört, nämlich alle, die sozusagen mit der verstorbenen Person zu tun hatten. Ich mache es jetzt gleich mal konkret. Da sind also alle, die in den letzten Stunden bei der Dame im Zimmer waren, die sind als Zeugen gehört worden und das waren Pfleger und Pflegehelfer, eine Pflegehelferin und ein Pflegehelfer. Die Pflegehelferin, die brauchte einen Dolmetscher, um befragt zu werden. Das war also am Anfang, ist es eigentlich wirklich immer, wenn ich jemand sagt, ich war es, eine sehr unklare Lage und dann ist man aber relativ schnell auf den jungen Mann gekommen. Der ist letztendlich auch wegen Totschlags angeklagt worden, aber dass die Beweislage am Anfang nicht so ganz überzeugend war, das sieht man aus meiner Sicht auch daran, dass er aus der Freiheit zu diesem Prozess kam und es ging immerhin um Totschlag.
Also normalerweise sitzt man in Untersuchungshaft, in dem Fall nicht. Bevor wir zu dem Indizienprozess kommen und was damit zusammenhängt, lass uns noch ein bisschen auf den Angeklagten schauen.
Der Angeklagte hat nichts dazu gesagt und er hat auch nicht mit dem Gutachter geredet. Das ist ja bei solchen Prozessen immer so. Und insofern blieb es sozusagen beim reinen Indizienprozess. Der hat sich lange hingezogen. Das Gericht hat wahnsinnig viele Zeugen gehört. Unter anderem auch noch einen Experten, der das Telefon des Angeklagten ausgewertet hat. Und zwar nicht, wo sich's eingeloggt hat, sondern ist im Urteil auch so gesagt worden, Vorsicht, wer so ein Telefon besitzt. Da kann man sogar die Bewegung rekonstruieren, wie viel sich jemand bewegt hat mit diesem Handy in der Tasche oder ob er es rausgenommen hat oder nicht. Also selbst das hat das Gericht noch geguckt. Was hat der Angeklagte in dieser Zeit gemacht?
Ein Handy, was irgendwas aufzeichnet, das reicht ja nicht aus. Was gab es denn noch für weitere Indizien?
Dass er sozusagen der Letzte war, der sich um die Dame, um die verstorbene Frau gekümmert hat. Es ging in der Verhandlung auch darum, dass möglicherweise ja noch eine andere Pflegekraft oder eine Hilfspflegekraft da in diesem Zimmer war. Und dafür gab es überhaupt gar keine Indizien, gar keine. Und deswegen ist die Kammer davon ausgegangen, dass der Angeklagte es war. Der war der Letzte und er hat die alte Dame getötet. Also so hieß es im Urteil. Der Richter hat gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn es auf den Gängen Kameras gäbe, dann könnte man gucken. Ja, weiß ich nicht. Ja. Und also es war deutlich zu hören in der Urteilsbegründung, dass das Gericht auch gerne gewusst hätte, was da passiert ist.
Ja.
Das auf jeden Fall, aber nur, weil man nicht genau weiß, was da passiert ist, aber doch sozusagen der gesamte Geschehensablauf auf den Angeklagten deutet, dann kann man verurteilen. Also das ist ganz doll aufgedröselt worden, wer alles nicht im Zimmer gewesen ist. Da hat der Angeklagte auch so, Nebelkerzen gelegt. Also auf andere hingewiesen, dass die vielleicht ja noch drin gewesen sein könnten. Aber da gab es immer Zeugen, dass die ganz woanders waren zu der Zeit. Okay. Vielleicht sollte ich das noch sagen. Also die es möglicherweise hätten sein können, weil sie zumindest in der Nähe waren, die waren nachweislich an völlig anderen Stellen in diesem Pflegeheim.
Genau, aus der Stationsbetriebe. Also man weiß ja schon, wer so da arbeitet, ne? Wer auch so, ich weiß nicht, ob es Etagen gibt, aber auf jeden Fall, wer so in den Bereichen dann so agiert und wer so aktiv ist. Und da kommen dann immer mehrere in Betracht.
Es gab ja noch eine zweite Pflegehelferin und der hat der Angeklagte gesagt, du gehst da jetzt nicht mehr rein, um die kümmere ich mich. Und die ist dann nämlich zur Stationsleitung gegangen und hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich da nicht mehr rein soll? Die sollte wohl Essen anreichen. Wenn ich da nicht mehr rein soll, was soll ich denn dann machen? Dann ist die woanders hingeschickt worden. Sie konnte es also nicht gewesen sein, weil sie ja gefragt hat, ich darf da nicht mehr rein, was soll ich machen? Und dann nachweisbar bei jemandem anderen gewesen ist.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, Pflegehelfer, Pflegehelferinnen, das sind jetzt keine ausgebildeten Pfleger, sondern ja Leute, die Menschen bei der Nahrung helfen, beim Klogang und sowas wahrscheinlich.
Also ich weiß gar nicht, ob man beim Toilettengang tatsächlich helfen darf, da bin ich mir jetzt noch nicht mal sicher. Aber das sind so Leute wie du und ich, die überhaupt gar keine, also unterstelle ich dir jetzt mal, keine Ausbildung haben, oder?
Ich war Zivildienstleister 9 Monate.
Okay, aber also Pflegehelfer dürfen wirklich nur Sachen machen, die also wirklich ungefährlich für die zu Pflegenden sind.
Ja, viel haben wir schon besprochen, aber es fehlt noch das Umfeld des Angeklagten und es fehlt natürlich noch das Urteil. Und das hatte durchaus auch einige Besonderheiten, die wir jetzt besprechen wollen. Denn es ist gar nicht so leicht, in einem Indizienprozess ein Urteil zu fällen.
Es war aus meiner Sicht bis zum Ende offen. Staatsanwaltschaft hat 7 Jahre wegen Totschlags beantragt, Verteidigung, Freispruch und das Gericht hat verurteilt. Wegen Totschlags 4 Jahre und 10 Monate, nicht an die 7, aber es hieß im Urteil, diese Kammer lasse lieber 10 Schuldige laufen, als einen Unschuldigen zu verurteilen, aber in diesem Fall blieben keine Zweifel. Es ist also nicht so, dass man zwingend irgendwie jetzt irgendwas haben müsse, was, also wie du es gesagt hast, ein Fingerabdruck oder sowas, sondern es blieben keine vernünftigen Zweifel daran, dass es nur der Angeklagte gewesen sein kann, der die alte Frau zu Tode gebracht hat. Und es habe 3 Alternativen gegeben dazu, die das Gericht geprüft hat. Ein Fremder, der wäre da gar nicht reingekommen. Eine andere Pflegekraft, dafür sprach wirklich überhaupt und gar nichts. Und Mitbewohnerin, die war die ganze Zeit gar nicht im Zimmer.
Ja.
Und deswegen ist der Angeklagte verurteilt worden. Der Richter hat gesagt, es ist ihr gutes Recht, nicht mit der Kammer zu reden. Deswegen bleibt das Motiv auch im Dunkeln, absolut im Dunkeln. Ob das jetzt eine Überforderung ist oder ist im Gerichtssaal angesprochen worden, vielleicht ja auch Mitleid mit der 93-jährigen alten Dame, die nur noch pürierte Nahrung zu sich nehmen konnte, die wehrlos im Bett lag. Aber dazu hat der Angeklagte nichts gesagt. Deswegen gab es auf der einen Seite natürlich überhaupt kein Mordmerkmal oder sowas und auf der anderen Seite aber eben auch irgendwas, wo man sagen könnte, also es könnte man dem Angeklagten, das Motiv könnte man dem Angeklagten zugute halten. Darüber ist nichts bekannt geworden. Die Verteidigung wird natürlich in Revision gehen, aber jetzt kommen wir ja noch zur Höhe der Strafe, weil 4 Jahre, 10 Monate für einen Totschlag, das ist jetzt nicht so das Gewöhnliche, sag ich jetzt mal, das gewöhnliche Strafmaß. Erstens, es ist ein Jugendverfahren. Der Angeklagte war zwar schon über 18, aber halt noch heranwachsender. Und da wird er dann geschaut, gibt es erziehungsreife Defizite. Und da hat der Vorsitzende gesagt, also die sind in diesem Fall sehr, sehr deutlich zutage getreten. Der Angeklagte, also wie gesagt, ist in Verhältnissen groß geworden, die der Vorsitzende grenzwertig genannt hat. Die Eltern saßen hinten drin, weit entfernt voneinander. Ich bin am ersten Verhandlungstag nicht da gewesen, aber eine Kollegin von mir. Und die hat gesagt, also ganz, ganz außergewöhnlich an diesem Tag war, es gab Feueralarm und alle mussten raus während der laufenden Verhandlung. Und meine Kollegin hat gesagt, als es nach dem Feueralarm wieder reinging, hat der Vater seinem Sohn, der auf der Anklagebank eines Totschlagsprozesses sitzt, viel Spaß gewünscht. Es ist dann auch kurz gesagt worden, dass der Angeklagte dann auch mal bei seinen Schwestern gewohnt hat, dann wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Aber also er habe so viele Brüche in seinem Leben erlebt, dass er noch lange kein Erwachsener ist. Und ich habe beim Angeklagten als Reaktion auch tatsächlich nur an dieser Stelle was gemerkt. Da hat er also schwer mit seinen Händen zu tun gehabt. Und da habe ich so richtig gemerkt, oh, das macht jetzt was mit ihm. Das macht jetzt richtig was mit ihm. Und also da sei erzieherisch noch eine Menge zu tun. Eigentlich hat der Vorsitzende gesagt, deswegen auf jeden Fall Jugendrecht. Er hat keine Ausbildung. Er hat am ersten Verhandlungstag gesagt, was er denn mal werden will, hat der Angeklagte gesagt, naja, will mal Pfleger werden. Da hat der Vorsitzende schon gesagt, das könnte schwierig werden. Mhm. Ja. Und auch der Gutachter ist zitiert worden. Es hat in der Vergangenheit des Angeklagten hat es mal, ich sag jetzt mal, kleinere Sachen gegeben. Die sind aber lange her. Und die einzige Erklärungsmöglichkeit des Psychiaters, warum die alte Dame zu Tode kam, da hat der Vorsitzende gesagt, dass es tatsächlich noch mal passiert sein könnte, dass ein sogenannter Impulsdurchbruch beim Angeklagten passiert ist. Das muss es in der Vergangenheit sehr oft gegeben haben. Und da gibt's auch jugendtypische Verfehlungen, also Impulsdurchbruch heißt, dass du auf was reagierst, völlig übertrieben reagierst und auch gleich aggressiv und
also man schlägt dann zu, zum Beispiel jetzt zu schnell.
Genau, sowas. Es ist nicht mehr genannt worden im Urteil, deswegen weiß ich nicht, aber das ist die einzige mögliche Erklärung dafür. Aber da sagt der Vorsitzende, wir müssen nicht erklären, was da passiert ist. Wir sind überzeugt, dass niemand anders als Sie die alte Dame umgebracht hat.
Hat das Gericht ausgeschlossen, dass irgendwie moralische Gründe eine Rolle gespielt haben könnten? Also, dass man, ich sag's mal platt, dass die Frau ihm leid getan hat und er sie erlösen wollte.
Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das genau hat der Richter gesagt. Sie hat gutes Recht, nicht mit uns zu sprechen, aber dann können wir auch nichts finden, was zu ihren Gunsten spricht. Eben zum Beispiel Mitleid. Wir wissen es schlicht nicht, hat der Vorsitzende gesagt. Ob sie jetzt, weil sie die nochmal neu windeln mussten, ob da irgendwie sie ärgerlich waren oder ob die alte Dame ihnen leid getan hat. Aber hat er gleich wieder dazu gesagt, der Vorsitzende Richter, kein Mensch weiß, wie lange die 93-jährige alte Dame noch gelebt hat. Die Nichte hat im Zeugenstand ausgesagt, sie hat kontinuierlich abgebaut, sie hatte Demenz. Aber trotzdem darf jeder Mensch so lange leben, wie er möchte. Das hat in dieser Urteilsverkündung an verschiedenen Stellen eine Rolle gespielt. Aber weil du gerade gefragt hast, Mitleid oder irgend so eine Gefühlsregung zugunsten der alten Dame, ja, dazu hat der Angeklagte nichts gesagt.
Ja, am Ende darf keiner über ein anderes Leben entscheiden, wann es zu Ende ist.
Es ist dann auch noch gesagt worden, dass es halt eine ziemlich brutale Art und Weise war, wie die alte Dame zu Tode gekommen ist. Da ist so ein Knorpel abgebrochen beim Zudrücken. Und also es gab keine Fingerabdrücke und nichts, aber es ist schon mit einem Knorpelabbruch, da ist schon ganz schön rohe Gewalt im Spiel. Das hat nochmal eine Rolle gespielt in der Urteilsbegründung. Aber es gab jetzt nicht so irgendwie irgendwas, dass der Angeklagte nochmal in sich gehen sollte und mal nachdenken sollte oder so. Das hat es da alles gar nicht gegeben. Das war also sehr, sehr sachlich. Wie gesagt, diese beiden Sachen, einmal die Höhe der Strafe und einmal, warum der Angeklagte noch als Jugendlicher behandelt werden muss und warum die Strafe deshalb sogar unter der Mindeststrafe für einen Erwachsenen bei Totschlag liegt. Die geht nämlich erst bei 5 Jahren los.
Okay, also deswegen kommt man zu diesem relativ ungewöhnlichen
Urteil. Naja, für Jugendliche ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, aber das ist jetzt auch kein minder schwerer Fall oder irgend sowas. Da kann man ja auch wieder mindern. Wenn man jemanden so schlimmen Hals zudrückt, dass ein Knorpel abbricht, dann ist es halt, ja, wie das Gericht gesagt hat, schon auch eine brutale Art und Weise, jemanden umzubringen. Aber auch für die Kammer, für das Gericht war es sehr unbefriedigend. Auch das ist mehrfach gesagt worden, dass man nichts über das Motiv weiß. Das sage ich jetzt, weil wenn man was über das Motiv gewusst hätte, dann wäre es vielleicht auch möglich gewesen, dem Angeklagten die Hilfe oder die Therapie zuteilwerden zu lassen, die er vielleicht braucht. Aber man weiß nicht, was da passiert ist.
Jetzt so mein spontaner Einwurf wäre jetzt gewesen, gut, man sucht dann auch wieder natürlich Sachen, die für den Angeklagten sprechen, ne? Also
ja, aber das ist ja üblich, das ist bei Jugend, also ist ja überhaupt üblich. Ich sag ja dieses ohne Ansehen der Person zu urteilen, was die Schöffen immer schwören müssen, wenn die vereidigt werden, da zucke ich immer so ein bisschen, weil ich denke immer, es müsste eigentlich heißen, ohne Ansehen der gesellschaftlichen Stellung zu urteilen, weil auf die Person wird natürlich sehr genau geguckt in all diesen Verfahren. Wie ist sie, was hat sie für eine Entwicklung, warum hat sie was, also das ist jetzt nur so ein ganz persönlicher Einschub. Aber ja, das spielt schon eine große Rolle, wer da vor Gericht sitzt.
Wenn sowas in so einer Einrichtung passiert, dann ist das natürlich auch ein schwerer Rückschlag für die Einrichtung. Gibt es da irgendwie eigentlich so allgemein gesagt auch so Vorkehrungsmaßnahmen, die man da als Einrichtung auch trifft? Oder um sowas, ja, man kann sich verhindern, aber...
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben letztens mal eine Folge gehabt, da hat jemand in einem Seniorenheim Feuer gemacht. Da ging es ja auch darum, wie kann man sowas verhindern? Und ich, also meine Erfahrung aus dieser Recherche ist, dass die Einrichtungen da wirklich extrem aufmerksam sind. Extrem aufmerksam und das aber vor Ort alles immer steht und fällt mit den Menschen, die da Verantwortung haben und die da arbeiten. Und bei allem, was ich je vor Gericht erlebt habe, an schlimmen Sachen, die in solchen Pflege- und Seniorenheimen spielen, die Leute, die da arbeiten, immer so unglaublich mutig. Also die sind auch in gefährlichen Situationen, sind die immer unglaublich mutig und gerade bei dieser Brandstiftung, die retten ihre Leute, ohne auf sich selbst zu achten. Wir können jetzt gerne auf die allgemeine Situation in der Pflege zu sprechen zu kommen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht. Nee. Aber selbstverständlich braucht man diese Pflegehelfer, wenn die Einrichtung sozusagen das noch leisten wollen, was sie leisten sollen. Man braucht diese Pflegehelfer und dass es nicht genügend ausgebildete Pflegekräfte gibt, das sagt ja schon alles. Das ist für mich echt eine schwere, anspruchsvolle Arbeit.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, Pflegehelfer würde ich jetzt mal so ähnlich wie Zivildienstleistende früher, die ja dann weggefallen sind, so ansehen. Ja. Wichtige Entlastung für die Pflegerinnen und Pfleger.
Die dürfen vieles natürlich nicht allein machen. Klar. Und aber, also das ist so das, was ich immer sage, wir Menschen müssen uns aufeinander verlassen können. Wir können uns nicht in jeder Sekunde ständig gegenseitig kontrollieren. Und was die Einrichtungen auf jeden Fall machen, die gucken sich die Menschen schon sehr genau an, die als Pflegehelfer kommen. Also ich weiß, dass auch nicht jeder, der das möchte, da arbeiten darf.
Und gleich kommen wir nochmal zu unserem Fall, weil das Ende nach diesem Urteil von 4 Jahren und 10 Monaten wegen Totschlags ist dann doch eher ungewöhnlich. Warum? Gleich.
Es gab auch am Ende dieser Urteilsverkündung keinen Haftbefehl. Das ist eigentlich üblich bei so einer Strafe. Aber da hat der Vorsitzende gesagt, wo wollen Sie hin? Sie sind zu allen Terminen hier gekommen. Sie sind zur Urteilsverkündung gekommen, obwohl Sie wussten, der Staatsanwalt hat 7 Jahre beantragt. Sie sind immer gekommen und wie gesagt, wo wollen Sie hin? Und er hat gesagt, wenn Sie irgendwo nicht erscheinen, wenn Sie zum Haftantritt nicht erscheinen zum Beispiel, das passiert aber erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist, wenn der Bundesgerichtshof es bestätigt hat, weil die Verteidigung Revision angekündigt hat und ich gehe davon aus, inzwischen auch eingelegt hat. Dann hat der Vorsitzende gesagt, dann schicke ich sage jetzt mal Thüringen, ins bekanntesten Personenfahnder los und der hat sie in einer halben Stunde. Und da fehlt jetzt auch, sage ich jetzt mal, der Background, wo sich so jemand verstecken könnte über eine längere Zeit.
Also ist es dann, wir wissen es ja, aber kann man vielleicht noch mal kurz erzählen, ist dann nicht so, dass sofort die Handschellen dann klicken,
nein,
sondern es gibt einen Termin und da muss man zur Haft antreten.
Selbst wenn das Urteil rechtskräftig geworden wäre, dann wäre der nicht sofort in die Haft gekommen, sondern dann wird man zum Strafantritt geladen. Also kriegt man tatsächlich einen Brief, liegt im Briefkasten, damit man einfach die Chance hat, noch ein paar Sachen zu regeln, weil ich sag mal, ich gehe davon aus, dass der keine eigene Wohnung hat, aber jemand, der eine eigene Wohnung hat, der sollte die vielleicht noch kündigen und räumen, wenn er für ein paar Jahre ins Gefängnis geht oder untervermieten.
Natürlich sollte man aber sagen, wenn natürlich Gründe da sind, Fluchtgefahr und so weiter, dann
sofort.
Sofort rein, klar. Conny, 4 Jahre, 10 Monate für diesen Mann, in diesem Fall. Danke, dass du da darüber berichtet hast und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Das war's für dieses Mal und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags gibt's von uns neuen Stoff aus dem Thüringer Gerichtssälen und ich empfehle natürlich wie immer die ARD Audiothek und die Rubrik True Crime. Gerne mal reinstöbern. Viel Spaß beim Hören.